Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Hallo, geht's euch gut? Mir geht's gut. Ich hatte eine tolle Woche. Es war einfach eine Woche mit so viel schönem Wetter. Ich bin ganz braun geworden und ich liebe es ja, braun zu werden. Ja, ich weiß, Hautkrebs und so. Ich habe mal nicht drauf geachtet, sondern ich habe es genossen, mich mit Vitamin D vollzuladen. Das ging hervorragend in dieser Woche. Es war eine schöne Woche. Der Sommer hat sich von seiner ersten Seite mal gezeigt in diesem Jahr und hat uns gezeigt, dass der es richtig krachen lassen kann. Und ich habe ganz viel gelesen. Also ich habe mir sehr viel Zeit genommen diese Woche, habe mich in den Garten gesetzt mit einem Buch, das liebe ich sehr, wenn so die Vögel zwitschern, kein Nachbar den Rasenmäher anschmeißt und man einfach mal mit einem Buch in der Hand da sitzen kann, draußen an der frischen Luft und es sich gut gehen lassen kann. Und das Buch, das ich in dieser Woche gelesen habe, das ist eins, das hat mich überrascht, dass ich es überhaupt in die Hand genommen habe, weil es ist aus einem Genre, mit dem ich eigentlich gar nichts zu tun habe, nämlich Fantasy. Aber was soll ich sagen, Freunde, es hat mich geflasht, es war richtig gut. Sehr episch, der Auftakt einer abgeschlossenen Reihe, das ist ja für die Reihenfans auch immer wichtig, dass sie wissen, dass diese Reihe dann abgeschlossen ist. Das heißt, man kann sich ein Buch nach dem anderen reinpfeifen. Und das sind einige Seiten, die man dann vor sich hat, wenn man Die Seherin der Prophezeiung von M.A. Rodman liest. Der Mann war eigentlich Englischlehrer und hat dann eine sehr erfolgreiche Karriere im Silicon Valley in Amerika im Computerbereich gemacht. Und zum Schreiben ist er gekommen, weil seine Kinder so gerne seine Geschichten gehört haben, abends beim Einschlafen. Mittlerweile ist er Bestseller-Autor und wird in den Staaten ganz hoch gefeiert. Die Story ist folgende. Annabelle ist die 17-jährige Tochter eines Handelskönigs. Ihr beschauliches Leben wird erschüttert, als sie von einer giftigen Kreatur angegriffen wird, die das Land seit über 5 Jahrhunderten nicht mehr betreten hat. Leider wird sie unwissentlich zur Seherin einer alten Prophezeiung, die ihr und allen, die sie liebt, den Tod bringen soll. Um dem Schicksal ein Schnäppchen zu schlagen, muss sie die lähmende Wirkung des Giftes in ihren Adern überwinden, die Erben der Prophezeiung finden und ihnen helfen, einen Despoten zu stürzen, der das Land seit fast 5 Jahrhunderten mit eiserner Faust regiert. Okay. Es ist schon rasant, ne? Eine Mischung aus Action, Thriller, Fantasy, Wissenschaft, aber es ist auch eine Geschichte, die es schafft, einen total abtauchen zu lassen. Ich habe mich manchmal richtig erschrocken, wenn mein Hund gebellt hat, als ich im Garten saß und dieses Buch las, weil ich war so tief drin in der Geschichte. Die Welt, die da vor unserem inneren Auge entsteht, ist bunt und lebendig und manchmal grausam und hart, aber immer fesselnd. Die Prophezeiung der Seherin von M.A. Rodman ist bei Prime Ordinal Press erschienen. Und zwar als gebundenes Buch gibt es, als Taschenbuch, als E-Book und auch als Hörbuch. Also ich finde ja, man muss immer mal wieder was ausprobieren und was Neues machen. Und vielleicht auch mal was machen, was man lange nicht mehr gemacht hat oder noch nie gemacht hat. Das gilt auch fürs Lesen. Wechselt einfach mal die Richtung. Also mir hat das total gut getan. Also ich werde jetzt nicht zum Riesen-Fantasy-Fan, kann ich euch sagen, weil gerade lese ich wieder einen Thriller, der ist, wow, das ist so meins, aber so einmal was anderes sich angucken, das ist auf jeden Fall schön und das lohnt sich und man hat irgendwie ein anderes Gefühl, kann ich euch versprechen. Ja, dann war noch was diese Woche. Ich war nämlich im Kino. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino. Also das war einerseits wegen Corona so, aber andererseits irgendwie hat's mich nicht hingezogen. Jetzt war ich im Kino und deshalb geht die Post von Martina auch an diesen Schauspieler, mit dem ich echt so ein Ding habe. Aber hört mal selbst. Lieber Tom Cruise, ich sag's mal so, du und ich, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Dieser ganze Scientology-Mist hat mich abgeschreckt. Ich komme mit sowas nicht gut klar. Und deshalb habe ich mich irgendwann in den 2000ern von dir entliebt. Aber jetzt, wo das Retro-Action-Märchen Top Gun Maverick in die Kinos stürmt, bin ich eingeknickt und hab's mir angeguckt. Und was soll ich sagen? Ich war hingerissen. 36 Jahre liegen zwischen den beiden Filmen und ich komme mir vor, Also es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen, als ich mit meiner Freundin Ina 7-mal Top Gun gesehen habe. Und nur im Kino, danach noch 181.000 Mal auf Video. Und auch heute wirkt das alles auf mich wie eine Zeitmaschine. Die 80er waren einfach das geilste Jahrzehnt ever. Wir gaben Gas, wir hatten Spaß, wir rauchten, wir waren cool, wir hatten Walkman, Dauerwelle, Fukuhila und Raider hieß noch Raider und nicht Twix, verdammt. Und du bist der Held dieser Zeit. Du bist 59 und du siehst aus wie 34. Du trägst immer noch Jeans und weißes Shirt und die obligatorische Ray-Ban Sonnenbrille. Du trinkst Bier und du fährst Motorrad ohne Helm. Und wir sitzen im Kino und schwelgen in einem Jahrzehnt, das es so nie wieder geben wird. Dazu der Soundtrack von Harold Faltermeyer und zack, ich war wieder 19. Und nicht nur ich. Dein Film bricht gerade alle Rekorde. Und was soll ich sagen? Ich habe das Kino grinsend verlassen. Und ich danke dir dafür. Und ich schicke dir, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass ich es jemals tun würde, aber ich schicke dir liebste Grüße, deine Martina. Ja, das ist echt so. Also Tom Cruise, ich war so verschossen in Tom Cruise. Das erste Mal bin ich eingeknickt, als ich erfahren habe, wie klein der ist. Das fand ich dann schon nur noch geht so toll. Aber dann kam diese ganze Scientology-Sache und das ganze Ding mit Nicole Kidman. Und das war mir irgendwie zu viel und ich habe da auch nicht durchgeblickt. Und wenn du nur ein 0815 Beobachter eines Promi-Lebens bist, dann kannst du ja auch nicht sagen, was es davon war, was es davon nicht war. Also es hatte für mich so einen komischen Touch und deshalb war ich nicht mehr ganz so fein mit Tom Cruise. Aber Leute, ich bin's jetzt wieder. Geht in diesen Film, es ist geil. Es ist einfach ein geiler Film, den muss man sich angucken. Und wo wir bei Tom Cruise sind, sind wir dann auch ganz schnell bei der Promi-Welt. Da hat Schauspielerin Annie McDowell gerade schwer zu kämpfen. Also ganz genau das Gegenteil von Tom Cruise. Die fühlt sich jetzt mit 64 viel weniger attraktiv als in den jüngeren Jahren. Sie sagt, dein Bauch wird größer, wenn du älter wirst. Ich habe 3 Babys bekommen. Ich muss ständig dran arbeiten, diesen Teil meines Körpers zu lieben. Es ist so hart. Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter und erklärt, dass nach der Menopause alles noch viel schlimmer wird, weil sich die Hormone verändern und damit einem auch der Körper. Für mich klingt das alles nach einem fetten Tief und ich finde auch, dass man endlich mal damit aufhören muss, Frauen anhand ihres Alters zu beurteilen. Guckt euch mal um, es gibt wunderbare Frauen jenseits der 50 und manche von ihnen werden es dann so richtig schön. Da sollte sich dann auch mal die Filmbranche was hinter die Löffel schreiben, denn Rollen kriegt Annie McDowell so gut wie keine mehr in Hollywood. Und das, obwohl gerade die Babyboomer die 50 schrammen, also die Menschen, von denen wir hier in der westlichen Welt die meisten haben. Und ganz ehrlich, ich identifiziere mich in einem Film auch nicht mit einer 25-Jährigen, die schon 3 Kinder hat und deren Mutter 35 ist. Also wenn sich das ändern würde, würde es Frau McDowell vielleicht besser gehen. Und wir sehen es ja, wie ungerecht es ist. Ne? Tom Cruise, ich habe es gerade eben erzählt, Tom Cruise feiert da gerade mit 59 ein mega Comeback. Und Annie McDowell ist 5 Jahre älter und kriegt keine Rollen mehr. Das ist wirklich bitter und ich frage mich, wann das endlich mal anders wird. Diese Woche sind in Berlin die Villen von Bushido und Abu Chaka zwangsversteigert worden. Bushido hatte das ja inszeniert und so kamen jetzt die 16.674 Quadratmeter unter den Hammer. Das sind 3 Villen und ein Waldgrundstück. Der Verkehrswert liegt bei 14,8 Millionen. Man konnte allerdings nur von außen schätzen, da dem Gutachter der Zutritt auf das Grundstück verwehrt worden sein soll. Am Ende gab es dann nur einen einzigen Bieter. Ahmed Abu Chaka kaufte das Anwesen für 7.401.500 €, also für die Hälfte. Was ist das für ein Krieg da? Letztens habe ich euch doch erzählt, dass Kim Kardashian das weltberühmte Kleid von Marilyn Monroe auf der Met Gala in New York getragen hat. Aus dem Museum auf die Bühne quasi. Das Kleid, in dem Marilyn Monroe John F. Kennedy zum Geburtstag dieses Ständchen gebracht hat. Und jetzt herrscht helle Aufregung, weil das Kleid den Auftritt nicht ganz unbeschadet überstanden hat. Kim hat abgespeckt, aber es passte trotzdem nicht richtig und jetzt sind die Nähte eingerissen und die Glitzersteinchen sind abgefallen. Und wisst ihr, ich finde das toll, dass dieses Kleid nochmal ausgeführt wurde. Das ist nämlich dafür gemacht worden. Und wenn da ein Glitzersteinchen fehlt und wenn da eine Naht ausgerissen ist, so what? Ich meine, Marilyn lebt nicht mehr und so ein Kleid muss eigentlich getragen werden, so lang, bis es zerfällt, an welchem Körper auch immer, anstatt in einem Museum zu verstauben. Damit sind wir dann auch schon beim Film der Woche. Es ist der letzte Film, den Hannelore Elsner gemacht hat. Und im Nachhinein weiß man, dass sie zu Drehzeiten schon unheilbar krank war. Sie wollte nie Mitleid oder Schonung, sie wollte einfach arbeiten und das hat sie dann auch gemacht. Sie konnte den Film nicht mehr zu Ende drehen und daraufhin schlüpften als Hommage an die Kollegin für die noch übrigen Szenen Iris Berben, Eva Mattes, Gisela Schneeberger, Hannelore Hoger und Jodie Winter in ihre Rolle. Entstanden ist ein unfassbarer Film, dessen Story nicht mehr wichtig ist, ihn aber trotzdem trägt. Es geht um Nina. Die hat den Traum von einer Schauspielkarriere aufgegeben, aber der Job bei einem Fernseh-Shopping-Kanal sorgt zumindest dafür, dass der Kühlschrank voll ist. Die Beziehung mit ihrem Chef ist besser als nix, nur das ewige Genörgel ihrer Mutter nervt sie. Rose, gespielt von Hannelore Elsner, kennt kein Erbarmen, wenn es um ihre Tochter geht. Und dann erkrankt Rose an Krebs und braucht eine Spenderniere. Und sie fragt ihre Tochter Nina und die erfindet aus Trotz eine Schwangerschaft. Lang lebe die Königin heißt der Film und der berührt einen. Und zwar nicht nur wegen der Geschichte, sondern eben auch wegen Hannelore Elsner, eine wunderbare Schauspielerin, die leider mit 76 Jahren viel zu früh gehen musste. Lang lebe die Königin kommt am Mittwoch um 20.15 Uhr in der ARD und den müsst ihr euch angucken. Es ist wirklich ein traumhaft schöner Film und ein Film, der auch vom Tod erzählt. Und der einen wirklich berührt an dieser Stelle. Und das Thema Tod ist auch das Thema von meinem Gast in dieser Woche. Sonnige Tage bei uns im Saarland. Der Sommer zeigt, was er kann. Schmetterlinge fliegen, Rosen blühen. Es riecht nach Sonnencreme und Pommes. Und ich möchte heute mit euch über das Sterben sprechen. Geht das zusammen? Ich finde ja, das geht sehr gut zusammen, weil die Natur uns lehrt, wie das mit dem Erblühen und dem Verwelken ist. Und bei mir ist heute Marianne Nolde. Sie war jahrzehntelang Gerichtspsychologin mit Schwerpunkt Familiengericht und sie kann ganz tolle Bücher schreiben. In ihrem neuesten geht es um den Abschied von ihrer Mutter. 11 Tage und ein Jahr ist bei Pingoletta erschienen. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Frau Nolde. Toll, dass Sie bei mir sind.
Ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Als ich Ihr Buch las, hatte ich das ganze Spektrum der Gefühle in mir. Ich weinte, ich lächelte, ich lachte laut, ich wurde nachdenklich, traurig und dann wieder glücklich. Ging Ihnen das auch so in der Zeit des Abschiednehmens?
Ja, das ging uns allen so als Familie, dass wir eben ganz viele verschiedene Gefühle hatten. Und genau das finde ich eben so wertvoll, dass man heute wirklich darüber sprechen kann, dass ganz, ganz viele Gefühle zum Sterben dazugehören. Wir hatten ja das große Glück, dass wir ein wirklich sehr friedliches, versöhntes Sterben erlebt haben. Da war natürlich auch viel Raum für fröhliche Stellen.
Man ahnt das ja oft schon eine ganze Weile, wenn man alte Eltern hat. Aber wenn es dann doch passiert, ist es immer wieder überraschend, oder?
Ja, aber es ist natürlich im letzten Moment überraschend. Aber bei meiner Mutter war es schon so, dass sie ein halbes Jahr lang ganz deutlich gesagt hat, dass sie sich jetzt wünscht, dass sie bald mal nach da oben kann. Sie war eine ganz gläubige Frau. Sie freute sich darauf, ihre verstorbenen jüngeren Schwestern wiederzusehen. Sie konnte so nichts mehr tun, wo sie doch sonst so tatkräftig war. Und eigentlich hat sie ein halbes Jahr davon gesprochen, dass es jetzt ihr Wunsch ist. Trotzdem war es dann in dem Moment, wo die im Krankenhaus sagten, jetzt können wir nichts mehr tun, schon überraschend, aber es hatte halt so einen langen Vorlauf.
Wie war denn Ihr Abschied?
Unser Abschied war vor allem sehr rund, finde ich. Also ich habe dann erreichen können, dass meine Mutter sofort wieder zurück in ihr Seniorenheim kam, was so zuletzt ihr Zuhause war. Und wir konnten alle bei ihr sein. Also das heißt, mein Mann und ich bin Einzelkind und die beiden Enkel waren dabei und teilweise auch noch meine Schwiegertochter. Und es gab wirklich am Anfang so eine Phase, wo meine Mutter alles noch regeln wollte, mit uns alles Mögliche besprechen wollte. Und als sie das fertig hatte, da hat sie eigentlich durchweg so sehr, sehr friedlich da gelegen und genossen, dass wir bei ihr waren und sie gestreichelt haben und sie hat einen großen Frieden ausgestrahlt.
Frau Nolde, Sie haben Psychologie studiert. Können Sie uns sagen, warum es so wichtig ist, Abschied zu nehmen?
Abschied zu nehmen ist so eine gute Sache, weil in dieser letzten Zeit noch so viel heilen kann und rund werden kann. Es ist nicht jedem vergönnt. Also es gibt ja auch diese plötzliche Todesfälle, Aber auch da ist es dann wichtig, dass man eine Form des Abschiednehmens findet. Wir hatten das Glück, wir konnten also am Sterbebett meiner Mutter und hinterher in ihrem Totenbett Abschied nehmen. Das war natürlich ganz schön, so hatte ich es bei meinem Vater auch erlebt. Aber selbst wenn man jetzt erfährt, dass irgendein liebster Mensch gerade tödlich verunfallt ist, gibt es immer noch Möglichkeiten, dass man den Toten noch sieht, vielleicht wäscht, sich irgendwie daneben setzt, das zu begreifen versucht. Also eine Form des Abschiednehmens finde ich ganz wertvoll, damit die Trauer nicht so unterbrochen wird. Also jeder trauert ja in so einem Todesfall und die Trauer geht auch nicht einfach so weg. Aber einen Abschied zu haben und da was verarbeiten zu können, das hilft einfach.
Das Sterben wird immer schwieriger, in Anführungsstrichen, finde ich. Früher ist man zu Hause gestorben, im eigenen Bett, mit allen Lieben um sich herum. Heute ist Sterben, ich sag mal, steriler. Wie war das bei Ihrer Mutter?
Meine Mutter hatte das Glück, zu Hause zu sterben. Zwar nicht so wie mein Vater, der dann wirklich in seinem angestammten Haus starb. Meine Mutter hatte die letzten Jahre im Altenheim gelebt, aber da hat sie sich sehr wohl gefühlt und das war halt ihr Zuhause. Und dort waren wir als Familie dann jeden Tag bei ihr und es sind auch noch viele andere Angehörige und Leute, die ihr wichtig waren, vorbeigekommen. Und sie hat das auch wirklich sehr genossen, sich von vielen noch verabschieden zu können.
Ihnen ging das genauso wie mir, als meine Mutter Abschied nahm. Man ist gezwungen, innezuhalten. Man wartet, bis der geliebte Mensch dann für immer geht und sich auch dafür entscheidet zu gehen. Das fällt einem ja nicht immer leicht. Also ich habe zwischendurch auch gedacht, boah, ich halte es nicht mehr aus. Ich wollte auch auf mich gucken, auf meine Familie, aber ich wollte auch bei meiner Mutter sein. Bei Ihnen war das ähnlich, ne?
Ja, das war bei mir auch so. Ich bin Einzelkind und das heißt, es war so ein bisschen überschaubar. Die Familie bestand aus mir, dem Schwiegersohn, zwei Enkeln und einer Schwiegertochter. Und mir war relativ schnell klar, es waren am Ende 11 Tage, darum heißt das Buch auch so. Mhm. Mir war relativ klar, ich bin auch nicht mehr die Jüngste, ich bin auch nicht jetzt die Allerfitteste und mir war klar, ich kann nicht so eine Anzahl von Tagen, also 24 Stunden hier sein, das geht gar nicht. Und also habe ich mich wirklich darauf beschränkt, die Tage da zu verbringen und hinterher zum Teil auch nur noch halbe Tage. Okay. Aber ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie auch reichte. Man hat mir frühzeitig gesagt, ihre Mutter wird alleine sterben. Da waren sich die Pflegerinnen im Altenheim erstaunlich sicher. Ich habe es erst nicht geglaubt und dann verstanden, warum es am Ende so war.
Wenn die Mutter geht, trifft einen das bis ins Mark. Plötzlich bist du nicht mehr das Kind von jemandem. Plötzlich ist der Mensch, um den sich deine Welt gedreht hat, für immer verschwunden. Mir ist das vor 1,5 Jahren passiert und Marianne Nolde hat auch vor 3 Jahren ihre Mutter verloren. Sie hat ein Buch darüber geschrieben. 11 Tage und ein Jahr ist bei Pingoletta erschienen und hat mich berührt. Frau Nolde, Ihre Mutter ist leichten Herzens gegangen, sag ich mal. Für Sie war das gut und richtig. War das für Sie auch gut und richtig?
Ja, das war für mich auch gut und richtig, weil meine Mutter, damals 91 Jahre alt, eine sehr tatkräftige Frau, irgendwie so gar nichts mehr tun konnte. Und das ist ihr sehr schwer gefallen. Da hat sie sich ein halbes Jahr gewünscht, dass sie jetzt mal die Ebenen wechseln darf, denn sie glaubte ganz fest an ein Leben nach dem Tod. Und das konnte ich so sehr gut nehmen und begleiten. Und was so besonders schön an dieser Zeit war, das habe ich später auch in anderen Büchern gelesen, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist. Es war wirklich eine Zeit der Heilung. Also meine Mutter ist nochmal richtig über sich hinausgewachsen. Meine Mutter war eine große Kümmerin, aber eine schlechte Loslasserin und das bei einem Einzelkind. Mhm. Und in ihren letzten Lebenstagen war sie so abgeklärt. Also sie musste zum Beispiel irgendwann den Enkel gehen lassen, der im Ausland lebt und wo sie wusste, den sieht sie nicht mehr wieder. Sie hat ihm einen Segen mit auf den Weg gegeben. Da war überhaupt kein, sie war noch nicht mal traurig. Also für sie stand das so fest, für sie war das richtig. Sie hat uns da was gezeigt, was uns, glaube ich, in unserem weiteren Leben allen nützen wird.
Eine Mutter-Tochter-Beziehung ist ja nicht immer einfach. Sie sagen, bis zum Schluss ist Heilung möglich. Und das ist auch richtig und wichtig, oder?
Ja, also in unserem speziellen Fall war es das, dass meine Mutter, die mich oft auch festgehalten hat, mich, ihr Einzelkind, so richtig freiwillig losgelassen hat. Ich meine, sie hätte mich sowieso loslassen müssen, weil sie starb. Aber dass das alles so mit ihrem Segen geschehen ist, das hat mir viel bedeutet. Und das habe ich halt in vielen Büchern zum Sterben gelesen und bekomme ich auch heute öfter von Lesern meines Buches erzählt, dass sie sowas auch kennen. Also zum Beispiel Elisabeth Kübler-Ross ist ja so eine Ikone, die darüber schon sprach, als es sonst noch niemand tat. Und die hat auch immer dafür plädiert, dass in dieser Zeit, dass das so eine wertvolle Zeit sein kann und dass es so schön wäre, wenn wir die wieder ins Leben integrieren könnten.
Was ist Ihnen in der Zeit des Abschiednehmens am schwersten gefallen?
Die Frage kann ich noch nicht mal wirklich beantworten, weil es so rund, so gut und so heil hinterher war. Das ist mir eigentlich nicht schwer gefallen. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es war der Abschluss, den meine Mutter sich gewünscht hat, den wir ihr alle zusammen geben konnten und in dem sie auch noch Sachen erleben konnte, die sie als Kind so vermisst hat. Also so als Kind auf dem Bauernhof, Kriegszeiten, konnte sie, die Älteste, konnte sich keiner drum kümmern und plötzlich sitzen vier Leute um sie und streicheln sie. Ich hatte das Gefühl, auch sie hat nochmal so richtig genossen, so Dinge zu erleben, die ihr gefehlt hatten im Leben.
Ach, schön,
und darum fällt es mir jetzt ganz schwer zu sagen, was da jetzt so schwer war. Natürlich ging das unheimlich zu Herzen, ne? Aber es ist schwer mit dem Wort, was war jetzt schwer zu.
Ja, schön. Das freut, das ist wunderbar. Das ist schön, dass Sie uns das so sagen können und dass es das gibt. Das ist gut.
Also das muss nicht so sein, aber es kann so sein. Mhm. Ich möchte da keine neuen Standards setzen. Es war auch Glück.
Ja. Frau Nolde, 11 Tage, deshalb heißt das Buch auch 11 Tage und ein Jahr, haben Sie am Bett Ihrer Mutter gesessen und auf deren Tod gewartet. Als es dann passiert ist, als sie dann wirklich ging, da waren Sie ja nicht dabei, aber wie haben Sie sich dann gefühlt, als Sie den Anruf bekamen? Waren Sie erleichtert?
Als ich in der Nacht den Anruf bekam, habe ich mich meiner Mutter sehr nah gefühlt und habe dann sofort mit der Nachtschwester besprochen, dass ich dann in ein paar Stunden kommen werde und bin dann ganz früh dahin gefahren und habe da noch viele Stunden an ihrem Totenbett einfach gesessen, bevor sie dann vom Bestatter abgeholt wurde. Das war auch noch eine für mich ganz, ganz wichtige Zeit. Also diese Zeit zu sehen, wie dieser Körper sich langsam verändert, wie als ich kam, sie eigentlich noch fast die war, die ich abends vorher zurückgelassen hatte. Diese Veränderung auch mitzuerleben.
Finde ich auch, hatte ich auch. Fand ich auch ganz wichtig, weil das wirklich sowas hat von einem Abschluss, ne? Also man spürt so richtig, wie sich etwas verändert. Und das ist wichtig, um es zu begreifen.
Ja.
Dann gibt es noch was, was ich sehr wichtig finde. Das ist das Trauerjahr. Darüber sprechen Sie auch in Ihrem Buch. Warum, Frau Nolde, ist das so wichtig?
Ja, früher war das Trauerjahr ja noch hochgehalten. Da konnten zumindest Witwen oder so darauf bauen, dass man ein Jahr, wenn sie ihre schwarze Kleidung trugen, auch ein bisschen Rücksicht genommen hat auf ihre Situation. Das ist ja heute alles anders, aber die Zeit zum Trauern sollte man sich nehmen. Und das ist auch nicht nur das eine Jahr. Also je nachdem, wie nah ihm die Person stand oder wenn zum Beispiel ein Kind stirbt, das ist nicht nach einem Jahr irgendwie abgearbeitet. Das zieht sich länger hin. Aber dieses erste Jahr ist so das, wo quasi jeder besondere Termin das erste Mal ohne diese Person ist.
Ne?
Der Geburtstag,
genau.
Weihnachten, Ostern und alle diese Dinge das erste Mal passieren. Und dass ich über dieses Jahr geschrieben habe, lag daran, dass ich festgestellt habe, nachdem ich nun schon angefangen hatte, über diese besonderen Tage zu sprechen, merkte ich, in diesem Jahr ist mit mir auch noch so viel passiert. Also ich habe Ähnlichkeiten zu meiner Mutter entdeckt. Ich habe so innere Zwiesprache mit ihr gehalten. Und früher war es so, dass ich gar nicht unbedingt wie meine Mutter sein wollte. Am Ende dieses Jahres bin ich ganz gerne wie meine Mutter gewesen. Die hat ja so viel Gutes am Ende doch von sich gegeben. Und das war einfach so vielleicht so ein Revue passieren lassen und das alles ein bisschen verarbeiten und integrieren.
Was raten Sie Menschen, die gerade vor einem Abschied stehen?
Sich die Zeit zu nehmen, wenn es irgend geht, weil das kann so kostbar sein, diese Zeit. Und natürlich ist es nicht immer so eine relativ leichte Zeit, wie wir sie hatten, aber selbst dann ist es einfach kostbar, wenn man wenn man sie erlebt.
Ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch, was ich ganz wichtig finde. Und ich finde es auch wichtig, die Dinge zu enttabuisieren und darüber zu sprechen, auch über den Tod. Das Buch 11 Tage und 1 Jahr von Marianne Nolde ist bei Pingoletta erschienen und eine wunderbare Lektüre, zart und trotzdem voller Kraft. Und es beschreibt eben die letzten Tage und das, was dann zurückbleibt. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Wochenende und vielleicht hören wir uns nochmal wieder. Ich danke Ihnen. Tolles Gespräch fand ich und ein sehr ehrliches Gespräch. Und ich sag's nochmal, ich mag keine Tabus und ich finde es so wichtig für uns, dass wir uns diese Themen angucken. Ich weiß, ich sag das immer wieder und ich weiß, der ein oder andere von euch wird denken, ja, ist ja gut, Straten. Nee, ist nicht gut. Weil so viele Menschen stürzen ab nach so einer Situation, fühlen sich einsam, sind alleine. Ja, es gibt gute Hilfsangebote. Es gibt zum Beispiel solche Gesprächskreise. Fast in jeder Gemeinde gibt es so Trauercafés oder so. Aber hey, wenn wir uns alle ein bisschen mehr öffnen würden, müsste es die gar nicht geben. Obwohl, nochmal, ich finde es toll, dass es sie gibt. Aber wenn wir alle ein bisschen mutiger wären und ein bisschen besser hingucken würden, dann wären die vielleicht überflüssig. Fände ich persönlich jetzt schön. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Der kommt von Meryl Streep und ich finde ja, Meryl Streep und Andy MacDowell könnten sich mal zusammentun. Die Meryl könnte der Andy bestimmt einiges übers Älterwerden sagen und vielleicht auch einige dieser tiefen Täler da gerade wegnehmen. Meryl Streep ist eine großartige Frau, die hat so geile Sprüche. Dieser von heute zum Beispiel. Das, was dich anders und seltsam macht, ist deine Stärke. Finde ich großartig. Das, was dich anders und seltsam macht, ist deine Stärke. Ich hoffe, ihr habt viel, was euch anders und seltsam macht. Und ich hoffe, ihr habt viel Stärke. Und ich hoffe, ihr habt das auch in euch und tragt das auch nach außen, weil das ist auch sehr wichtig. Das war's für mich, ihr Lieben. Ich habe mich gefreut, dass ihr bei mir wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann werdet ihr immer daran erinnert, wenn es einen neuen gibt. Den gibt's ja immer freitags. Und ansonsten können wir uns in der Martina Straten Show bei Radio Salü hören. Da bin ich jeden Samstag von 13 bis 17 Uhr. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.